Roboter und technische Assistenzsysteme in der Pflege, das muss ja nicht gleich künstliche Intelligenz, also KI sein, sondern das sind manchmal auch ganz simple Techniken. Was gibt es denn da schon an verbreiteten Systemen?
Da gibt es eigentlich gar nicht so viel. Das Verbreiteste sind eigentlich diese Transportroboter, die sieht man vor allen Dingen in Krankenhäusern, die dann quer durch die Flure langsam rollen und einfach stehen bleiben, sobald jemand im Weg ist und warten, bis wieder frei ist. Die sind, glaube ich, ziemlich dumm und kennen halt nur das Layout und können halt erkennen, ob der Weg frei ist oder nicht. Und die sind ziemlich verbreitet. Vor allen Dingen in Krankenhäusern, in Altenheimen nicht so viel.
Es gibt jetzt aber auch Roboter, die nicht nur stumpfsinnige Arbeit verrichten, wie solche Transportsysteme, sondern die auch interagieren, die sprechen, die lernen, ja, und auch menschliche Regungen simulieren.
Da sind natürlich Roboter wie Paro, diese kleine Seehundrobbe, den man auch viel in der Presse sieht. Wobei wirklich weit verbreitet ist der auch nicht. Und das, was wir sehr viel hören bei unseren dänischen Projektpartnern dort im Pflegeheim, die sagten, ja, so ein Teil hatten wir auch. Und den ersten Monat war das ganz lustig, aber mittlerweile liegt der oben auf dem Schrank und es vermisst ihn eigentlich auch niemand. Aus Japan scheint das anders zu sein, die haben aber eine völlig andere Einstellung auch zu Robotern. Oder das, was vielleicht auch so das Bild ist, was viele im Kopf haben, ist Pepper. Den hat man halt viel in Zeitungsartikeln gesehen. Mit dem experimentieren jetzt viele Forschungsprojekte in Pflegeeinrichtungen. Aber es gibt praktisch kein Pflegeheim, was sich selber so einen Pepper-Roboter zugelegt hat. Das sind wirklich noch Forschungsprototypen, die auch umständlich zu programmieren sind, wo eigentlich auch immer jemand im Hintergrund noch da sein muss, um irgendwie was zu steuern, falls er sich dann doch zu doof anstellt.
Sie haben jetzt ein paar schon angesprochen und daran wird ja natürlich auch geforscht. Können Sie uns dann vielleicht einen Einblick geben, wo solche humanoiden Roboter Menschen vielleicht doch überlegen sein können in der Pflege und weshalb?
Also humanoide Roboter glaube ich schon gar nicht. Aus ethischer Sicht wird das auch von Pflegewissenschaftlern und von Ethikern, für die ist das eigentlich ein No-No, ein humanoider Roboter, weil der eben etwas verspricht, eine Täuschung darstellt und dann letztlich aber menschliche Anteilnahme nicht wirklich ersetzen kann. Vor allen Dingen dann, wenn die Interaktion bis zu einem gewissen Grade funktioniert und dann aber irgendwann dann der Roboter dann doch zu dumm ist und dann die Erwartungshaltung enttäuscht wird, das ist eigentlich fast schlimmer, als wenn man halt von vornherein einen relativ, ja, dummen Roboter hatte.
Sie leiten ja das Forschungsprojekt RetiCare. Ausführlich heißt das Rethinking Care Robots. Da geht es ja um die Herausforderungen und um die Chancen technischer Assistenzsysteme in der Pflege. Können Sie uns Ihr Projekt mal kurz vorstellen?
Das Projekt motiviert sich eben gerade daraus, dass man in der Presse, aber auch auf den Forschungsgebieten eben verstärkt diese humanoiden Roboter sieht, bei denen sehr viel versprochen wird. Aber es gibt praktisch noch keinen Nachweis, dass die tatsächlich funktional sind, irgendwas erfüllen. Sie sind viel zu teuer. Unsere Robotikpartner sagen eigentlich, die können viele Sachen gar nicht. Die können nicht so gut durch die Gegend navigieren, um allen Situationen gewachsen sein. Es ist viel zu riskant, die einen Menschen berühren zu lassen. Also Paro wird berührt und berührt nicht selber. Die Transportroboter gehen jeden Menschen aus dem Weg. Also da ist es genau das Gegenteil. Aber diese ganzen Szenarien mit einem Roboter, der dann jemanden aus dem Bett hebt, da ist das Verletzungsrisiko viel zu groß. Und Roboter sind einfach nicht so filigran feinfühlig, um auf jegliche Eventualität da vorbereitet zu sein. Und gerade alte Menschen sind natürlich unglaublich fragil. Deswegen ist eigentlich auch in der Robotikgemeinde da die Skepsis sehr groß, aber es gibt in diesem Bereich nun mal Forschungsgelder und deswegen gibt es da natürlich auch viele Projekte und unser Ansatz war eben zu sagen, lass uns das von Anfang an neu denken. Wir wollen Robotik auch anders verstehen als eben diese klassischen Sci-Fi-Bilder von irgendwelchen großen humanoiden Robotern, sondern eigentlich geht es um, Robotik heißt letztlich eigentlich nur, dass ich ein verkörperlichtes System habe, was mit der Umwelt interagieren kann und in einem gewissen Grade autonom agieren kann, aber natürlich programmiert ist. Insofern kann man über völlige Autonomie streiten, aber was eben nicht ferngesteuert ist. Und solche Roboter können ganz, ganz simpel sein. Sie können in Alltagsgegenstände eingebettet sein oder in Einrichtungsgegenstände, sei das von vielleicht Tische oder Stühle, die sich automatisch verhöhnen. Und ein schönes Beispiel, was es tatsächlich schon gibt, ist so ein Löffel, der für Parkinson-Patienten spürt, wie die zittern und dann quasi gegenzittert und das dann austariert, sodass die wieder selbstständig essen können. Und es ist eigentlich nur ein Löffel. Keiner würde es jetzt so als klassischen Roboter bezeichnen, aber es erfüllt tatsächlich alle Kriterien und ermöglicht eben wieder einen Autonomiegewinn. Und insofern ist eben unser Ziel, den Designspielraum, den Designraum an solchen einfachen Robotern zu erkunden, da auch nicht funktional vorzudenken, sondern wir sind wirklich auch ins Feld gegangen, extensiv. Eine von unseren Mitarbeiterinnen war fast 2 Monate als Praktikantin im Altenheim tätig, war voll mit in den Dienst eingebunden. Wir haben ausführlich Tagebuch geführt und dann haben wir das analysiert. Und dann kommen eben auch neben diesen funktionalen Sachen auch andere Bedürfnisse der Bewohner mit hinein und teilweise auch Interessenkonflikte und haben uns davon inspirieren lassen, sowie von der Pflegeliteratur, um eben Ideen zu entwickeln, teilweise für ganz funktionale Roboter und teilweise auch für Robotikkonzepte, die, man nennt das in der Designdisziplin dann parafunktional, also zum Beispiel ein Roboter, der Hilfe braucht, der in die Zimmer kommt, um da irgendwas zu machen und das ist so die vordergründige Aufgabe, aber eigentlich bringt der nur Leben in die Bude und die Bewohner müssen ihm sogar helfen. Aber das ist dann eben kein humanoider Roboter, sondern vielleicht ein bisschen mehr wie ein Haustier, ein sehr dummes.
Sie haben vorhin ja auch schon von ethischen Bedenken in der Robotik bei dem Einsatz in der Pflege gesprochen. Die Bundesinteressensvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, kurz BIFA, die etwa sieht den Einsatz von Robotern gerade bei körpernahen und sensiblen Leistungen kritisch und sieht durch manche Einsätze da auch die Würde der zu Pflegenden bedroht. Ist es für Sie nachvollziehbar?
Genau, die Diskussion hatten wir mit einer Ethikprofessorin, die bei uns im wissenschaftlichen Beirat ist, genau auch, ja, wo es eben wirklich um die Würde des Menschen geht und die menschliche Zuwendung wegzunehmen und durch Maschinen zu ersetzen, würde eben die Würde des Menschen verletzen, aber auch dieses, ja, durch einen humanoiden Roboter Anteilnahme letztendlich vorzugaukeln. Auch das verletzt die Würde des Menschen.
Das sagen manche Hersteller von zum Beispiel ja auch so einer Plüschrobbe, die Sie ja auch schon angesprochen haben, Paro, dass manche Menschen eben auf andere Menschen nicht mehr so gut reagieren, zum Beispiel Demenzkranke, aber durchaus für solche Roboter in Form von einer Plüschrobbe erreichbar sind.
Die Plüschrobbe würde ich da vielleicht schon etwas anders werten. Es hängt dann davon ab, inwiefern die noch vorgaukelt, tatsächlich ein autonomes Haustier mit ja, eigenem Sinn zu sein. Aber wie gesagt, in der Praxis scheint das sehr zwiespältig zu sein, was, also sehr viele Altenheime sagen, ja, das Ding landet irgendwann auf dem Schrank und hat sich dann irgendwann anscheinend verbraucht. Es gibt ja noch sehr viel mehr Ansätze mit Demenzkranken über leichte sensorische Ansätze, mit denen etwas zu machen, um die wieder zu aktivieren. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Plüschrobbe sein.
Jetzt sind andere Versprechen von digitalen Assistenzsystemen ja auch, dass die Selbstbestimmtheit und die Lebensqualität der Menschen dadurch gefördert oder noch erhalten werden kann. Was sagen Sie dazu?
In dem Fall wäre das von meiner Seite aus, okay, da wäre zum Beispiel dieser Löffel wirklich ein sehr gutes Beispiel, weil das eben für Parkinson-Kranke ja auch entwürdigend sein kann, ständig gefüttert werden zu müssen und die eben froh sind, wenn sie etwas selbstständig machen können. Es gibt auch bestimmte Bereiche, wo viele Pflegeheime haben eben Personalnotstand und selbst wenn wir da mehr Geld reinstopfen, es bleiben immer noch Tätigkeiten. Also da gibt es natürlich auch Sachen, wo man die Arbeit der Pflegekräfte vereinfachen kann, vielleicht auch bestimmte Sachen dann an Maschinen auslagern kann, sodass die sich wieder mehr um die Menschen kümmern können. Da haben wir in Deutschland halt leider ein Problem, dass Pflegeeinrichtungen meistens marktwirtschaftlich handeln müssen. Also da könnten wir eine ganz andere Diskussion anfangen, dass das ja eigentlich gesamtgesellschaftlich höchst fragwürdig ist.
Sehen Sie denn die Chancen von Robotik jetzt in Zeiten von Corona, wo es ja um Abstand auch geht, die in der Pflege ja eigentlich nicht einzuhalten ist, sehen Sie da erhöhte Chancen?
Da sehe ich erhöhte Chancen. Wir haben auch Konzepte, wo wir jetzt überlegen, kann man sowas wie Roboter, die die Leute motivieren, sich häufiger die Hände zu desinfizieren, kann man da irgendwo was machen? Durchaus jetzt nicht bei uns im Projekt, aber Plattformen, mit denen man eben ein Remote-Visit bei Verwandten im Pflegeheim, eben mit den Bildschirmen, die sich ein bisschen bewegen können, sodass das vielleicht nicht für den anderen nicht ganz so nur ein Monitor ist. Da sind natürlich neue Spielräume entstanden.